NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Es ist wohl einer der größten Skandale in der deutschen Industriegeschichte. In mehr als 11 Millionen Dieselwagen von Volkswagen funktionierte die Abgasreinigung jahrelang nur auf dem Prüfstand, nicht aber im Alltagsverkehr. VW-Ingenieure hatten diese illegale Funktion schon vor Jahren so programmiert und den mächtigen Autoriesen Volkswagen damit kräftig ins Wanken gebracht. Vor einem Jahr, im September 2015, kam der Betrug ans Licht. Aber wer war eigentlich verantwortlich für die illegale Software? Wo steht VW heute und wie will der Konzern solche Betrügereien in Zukunft verhindern? Welche Probleme kommen noch auf VW zu? Wie steht es um die Arbeitsplätze? Herrscht bei VW eine Krise ohne Ende? Diese vielen Fragen versuchen wir in der kommenden Stunde zu klären. In Gesprächen und Reportagen und im Interview mit Christine Hohmann-Denhardt. Sie ist im VW-Vorstand zuständig für Recht und Integrität. Ein Jahr VW-Abgasskandal. Das ist heute Abend unser Thema mit Hilke Janssen. Zunächst werfen wir nochmal einen Blick zurück auf den 18. September 2015, den Tag, als der Skandal zum ersten Mal öffentlich wurde.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Volkswagen droht in den USA ein Bußgeld von bis zu 18 Milliarden Dollar. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
4 Tage später räumt Volkswagen öffentlich Unregelmäßigkeiten ein. Nicht nur in den USA, sondern bei 11 Millionen Fahrzeugen weltweit. Der Konzern legt für Folgekosten 6,5 Milliarden Euro zurück. Der damalige Vorstandschef Martin Winterkorn meldet sich per Videobotschaft.
Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten.
Ein Tag später tritt der Konzernchef zurück. Eigenes Fehlverhalten sieht Winterkorn aber nicht. Am 25. September wird der damalige Porsche-Chef Matthias Müller zum neuen VW-Vorstandschef gekürt.
Ich übernehme diese Aufgabe in Zeiten, in denen unser Unternehmen vor nie dagewesenen Herausforderungen steht. Davor habe ich Respekt, aber ich stelle mich dieser Aufgabe auch mit Zuversicht.
VW verspricht eine, Zitat, schonungslose Aufarbeitung. Ende September leitet die Staatsanwaltschaft Braunschweig Ermittlungen wegen Betrugs ein. Der Großaktionär Niedersachsen sorgt sich um Arbeitsplätze. SPD-Wirtschaftsminister Olaf Lies fordert Aufklärung.
Was kommt da auf uns zu? Worum geht es eigentlich? Und natürlich auch die Frage, wer hat eigentlich wann welche Entscheidung getroffen und davon gewusst? Und wir wollen Antworten haben und die möglichst zügig.
Das Kraftfahrtbundesamt ordnet Mitte Oktober 2015 den Rückruf von knapp 2,5 Millionen Autos in Deutschland an. VW plant europaweit Software-Updates und technische Umrüstungen. Anfang Dezember gibt Volkswagen einen ersten Zwischenstand der Dieselaffäre. Schuld am Betrug seien einige wenige Ingenieure, erklärt der neue Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch.
Zu Beginn fanden die zuständigen Entwickler bei dem fraglichen Motortyp EA189 schlicht und ergreifend keinen Weg, die strengeren Stickoxidnormen in den USA mit zulässigen Mitteln zu erfüllen.
Anfang Januar verklagen die USA VW, weil der Konzern Betrugssoftware eingesetzt und gegen Klimaschutzregeln verstoßen habe. In Deutschland verklagen Dutzende Anleger den Konzern auf Schadenersatz in Milliardenhöhe, weil der Wert der Aktien eingebrochen ist. VW-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh fordert, dass die Krise nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird.
Wir als Belegschaft werden dafür kämpfen, dass Volkswagen aus dieser Krise gestärkt hervorgeht.
Im April, 7 Monate nach dem Beginn der Krise, einigt sich VW in den USA grundsätzlich auf Schadenersatzzahlungen für amerikanische Kunden. Ein Teil der umstrittenen Boni für den Vorstand wird auf Eis gelegt. VW-Chef Müller muss den größten Verlust der Firmengeschichte verkünden. Ein Minus von 1,6 Milliarden Euro.
Keine Frage, die aktuelle Krise belastet Volkswagen auch finanziell sehr stark. Aber unsere Zahlen zeigen auch, unser operatives Geschäft ist nach wie vor kerngesund.
Dennoch, in der Folge rechnet Volkswagen mit Gesamtkosten für den Dieselbetrug von mehr als 18 Milliarden Euro. Die Frage, wer für den Dieselskandal verantwortlich ist, wird weiter im Hintergrund aufgearbeitet. Die lange erwartete Vorstellung eines entsprechenden Berichts der US-Kanzlei Jones Day hat VW aus rechtlichen Gründen auf Ende des Jahres verschoben.
Die Chronik des VW-Abgasskandals, ein Überblick war das von Wolfgang Kurz. Ingenieure in der Motorenentwicklung von VW sollen die Betrugssoftware entwickelt haben. Angeblich wusste nur ein kleiner Kreis darüber Bescheid. Ob es wirklich nur eine kleine verschwörerische Gruppe war, wer genau davon wusste oder ob man über ein Systemversagen sprechen kann, darüber wird viel spekuliert. Für Volkswagen ist klar, so ein Betrug soll nie wieder möglich sein. Dafür hat VW Anfang des Jahres Christine Hohmann-Dennhardt nach Wolfsburg geholt. Sie war unter anderem Richterin am Bundesverfassungsgericht und hat Daimler geholfen, die Folgen eines Schmiergeldskandals aufzuarbeiten. Seit Januar ist sie nun im Konzernvorstand von VW zuständig für Rechtswesen, Datenschutz und die Abteilung Compliance. Ich habe Christine Hohmann-Dennhardt in Wolfsburg getroffen und sie gefragt, was ihre Rolle bei VW ist und was Compliance eigentlich genau bedeutet.
Compliance bedeutet übersetzt, sich an Gesetze halten. Wenn man es vielleicht überträgt auf öffentliche Instanzen, dann kann man sagen, die Compliance-Abteilung ist diejenige, die vorbeugend dafür sorgen soll, dass keine Regelverletzungen eintreten. Das heißt so quasi Polizei.
Das heißt, Sie sollen eigentlich dafür sorgen, dass so etwas wie der Abgasbetrug nicht wieder vorkommt?
Mit dazu beitragen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Ja, das ist richtig.
Sie sind seit Januar da. Können Sie konkret sagen, was Sie schon angeschoben haben oder geschafft haben? Vielleicht einige Beispiele, was sich schon geändert hat bei Volkswagen?
Ja, das sind die Organisationen und auch Verfahrensstrukturen. Ein Rechtswesen muss natürlich viele Bereiche abdecken. Und da muss man sehen, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie kann man sie neu strukturieren, sodass die Arbeit dort auch effizienter wird. Wir haben den Datenschutz gestärkt. Wir haben den Compliance-Bereich so umstrukturiert oder sind dabei, dass wir vielleicht noch besser als vorher unsere jeweiligen Bereiche unterstützen können bei ihrer Arbeit. Also nicht nur Regeln aufstellen, sondern wirklich für Rat und Tat da sind, durchaus auch kontrollieren, ob das, was erforderlich ist, auch getan wird. Und wir sind uns wohl bewusst, dass Regeln alleine nicht reichen, sondern der Integritätsgedanke ganz deutlich auch in die Diskussion kommen muss bei uns. Und das gilt es jetzt nun auch in den Alltag von VW hineinzubringen und gemeinsam mit den Mitarbeitern zu erarbeiten, was das bedeutet und wie das am besten umgesetzt werden kann.
Das heißt, es muss sich in den Köpfen etwas ändern.
Das ist sicherlich richtig. Es muss sich noch nicht mal etwas in den Köpfen selbst ändern. Integres Verhalten, das Kennen und Können die meisten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist ja für die auch ein Problem derzeit, dass es da einige gibt, die da etwas getan haben, worunter jetzt alle leiden. Wir haben über 600.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie werden jetzt getroffen, obwohl sie gar nicht schuldig sind in irgendeinem Sinne, sondern sie wissen, was Integrität ist. Sie wissen, dass man sich an Gesetze halten muss. Was wir diskutieren wollen und wo wir nicht sagen, das war vorher schlecht, sondern wo wir sagen, was möchten wir in Zukunft? Das ist vielleicht mehr Offenheit, mehr Mut, auch mal Kritik zu üben. Und zwar Kritik nicht nur von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben. Da muss man als Führungskraft auch bereit sein, sich so etwas anzuhören. Das gilt für den Vorstand, das gilt aber auch für alle anderen Führungskräfte, Fehler auch eingestehen zu können, auf Dinge hinzuweisen, ohne zu sagen, ach, ich will ja nicht denunzieren, den Kollegen oder so. Es geht nicht um denunzieren, sondern es geht darum, Risiken zu erkennen, zu sagen, wo läuft was schief, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, keiner ist vor Fehlern gefeit. Wenn man sie macht, dann sollte man aber auch damit umgehen, dann sollte man sie nennen und sollte sagen, sorry, das ist falsch gelaufen, ich lerne daraus. Und dann können auch Fehler durchaus gut sein.
Sie haben es am Anfang schon angesprochen, es gab ja auch schon bestimmte Regeln und Grundsätze, bevor Sie hierher gekommen sind, aber es gibt Verbesserungsbedarf oder vielleicht einige Schrauben, an denen man drehen muss. Könnten Sie mal erklären, was das sein könnte oder ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, das hat vielleicht vorher gefehlt oder das haben wir nicht gut genug gemacht?
Nun schauen Sie, man lernt ja nun aus bestimmten Dingen und so musste VW leider Gottes auch aus der Dieselaffäre oder Dieselgate oder der Dieselthematik, wie man es auch immer nennen will, musste lernen, bitter lernen. Also das Stichwort Produktsicherheit, und zwar von der Entwicklung über die Produktion bis zu Autos, die sich im Verkehr befinden, müssen wir und haben wir auch inzwischen durchaus unser Augenmerk geschärft und sind dabei, die Entwickler, die Techniker, die Juristen, alle zusammen in einzelnen Arbeitsgruppen die jeweiligen Phasen sich anzugucken, zu sagen, was können wir da verbessern, was können wir da ändern, wen brauchen wir dann noch dazu. Und auch in meinem Rechtswesen habe ich der Produktsicherheit jetzt noch einmal den Bereich rechtliche Produktsicherheit gestärkt. Also da muss man prüfen, wie sieht das aus, gibt es da genügend Kontrolle, gibt es da Eskalationsmöglichkeiten, gibt es da Instanzen, an die man sich wenden kann, um auf irgendetwas hinzuweisen. All das sind Punkte, die natürlich in Angriff genommen worden sind.
Können Sie sich vorstellen, dass es auch Kollegen gibt, die lange im Unternehmen sind und sagen, das haben wir doch schon immer so gemacht. Jetzt kommt die Frau Hohmann-Dennhardt von außen, die sagt uns jetzt, wir müssen alles besser machen. Aber vorher war ja auch nicht alles schlecht.
Das kann ich mir vorstellen. Und solche Reaktionen sind ja meines Erachtens auch recht natürlich. Das ist ja mein Bestreben, sowohl durch mein Auftreten und mein Reden deutlich zu machen, da kommt keine Besserwisserin, sondern eine, die zuhören will und die auch lernen will von dem, was mir die Kolleginnen und Kollegen sagen, anvertrauen, worauf sie mich hinweisen. Nur dann kann auch ich gute Arbeit leisten und hier Dinge voranbringen. Und um Dinge voranzubringen, ist es natürlich gut, auch im Vorstand zu sitzen und dann das eine oder andere dort einzufordern.
Es war, so heißt es zumindest vom Unternehmen, ein kleiner Kreis an Mitarbeitern, der für diesen Abgasbetrug verantwortlich war. Wie können Sie denn in Zukunft garantieren, dass auch ein kleiner Kreis sich nicht zusammentut, um solche Manipulationen sich auszudenken?
Was für ein Kreis es war, weiß ich nicht. Da warten wir die Untersuchungen ab, die noch laufen. Und erst wenn wir die Ergebnisse auch kennen, kann man daraus dann konkrete Schlussfolgerungen ziehen. Ansonsten garantieren kann man in diesem Bereich überhaupt nichts. Wir brauchen permanent auch im staatlichen Bereich die Polizei, weil wir nicht ausschließen können, trotz unserer Gesetze, trotz unserer Regeln, trotz unseres Grundgesetzes, dass Menschen gegen die Regeln verstoßen. Man muss Gelegenheiten sich anschauen, die vielleicht dazu verführen und sie so ändern, dass sie nicht mehr so verführen. Und vor allen Dingen muss man Überzeugungsarbeit leisten. Wenn die Menschen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, das wird von mir erwartet, da geht's lang und das halte ich auch für richtig, dann können sie es am ehesten schaffen, dass man sich so verhält, dass man hinterher sagen kann, ja, das war ein anständiges Verhalten.
Was ist denn Ihre Einschätzung, wie weit ist VW bei der Aufklärung dieses Skandals?
Ich kann in diesem Zusammenhang nur sagen, es ist unser aller Bestreben, dass aufgeklärt wird und dass unabhängig aufgeklärt wird. Das führt uns ja auch derzeit, also uns, den Vorstand, in die schwierige Situation, immer wieder erklären zu müssen, wir können nichts sagen, weil wir ja auch nicht informiert werden. Jones Day, die Kanzlei, die der Aufsichtsrat und der Vorstand gemeinsam beauftragt haben, das als unabhängige Instanz zu prüfen, berichtet dem DOJ, dem amerikanischen Justizministerium. Das ist ihre Aufgabe, nicht uns jetzt zwischendurch irgendwelche Dinge zu berichten. Und deshalb müssen wir das abwarten und dabei soll es auch bleiben.
Was glauben Sie, ist Ihre größte Herausforderung bei VW in den nächsten Monaten oder Jahren?
Erst einmal zu arbeiten, damit deutlich wird, nicht nur ich, sondern die ganze Führung von VW meint es ernst mit der Frage der Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit, an der sie selbst auch gemessen werden will. Und zum Zweiten, das ist natürlich unser Ziel, Vertrauen zurückzugewinnen und zu schaffen. Wir sind sehr, sehr froh darüber, dass uns so, so viele Kunden die Treue halten. So, und das ist es, worum es uns letztendlich geht. Wir wollen Vertrauen wieder in unsere Arbeit bekommen bei den Kunden und das stärken und genauso Vertrauen wieder in unsere Mannschaft und Frauschaft bringen. Denn die Ängste und die Verunsicherungen sind schon groß. Nicht alleine wegen dieses Ereignisses, sondern auch, weil man sich ein wenig auch durch die öffentlichen Diskussionen geprügelt fühlt.
Was glauben Sie, wann ist Ihre Arbeit getan? Wie lange brauchen Sie, um VW ein Stück weit umzukrempeln?
Also ich will VW nicht umkrempeln, sondern ich will VW mithelfen, dass VW einen guten Weg in die Zukunft geht mit einem hohen Prestige, das bei Sicherheit nicht nur an die technische Sicherheit denkt, sondern auch Sicherheit im Umgang mit Gesetzen, mit den Interessen der Kunden und mit den Interessen der Allgemeinheit. Ansonsten kann ich nur sagen, meine Arbeit hat so und so einen zeitlichen Horizont. Nur die Aufgabe selbst ist eigentlich eine permanente und für die lohnt es sich zu arbeiten.
Solange es für Volkswagen rund läuft, reiben sich die Kämmerer an den niedersächsischen VW-Standorten die Hände. Jahrelang konnten sich Braunschweig, Emden, Salzgitter, Osnabrück, Hannover und natürlich Wolfsburg über üppige Steuereinnahmen freuen und damit zum Beispiel Kitas, Bibliotheken oder Schwimmbäder bezahlen. Die Dieselkrise zwingt die Städte jetzt zum Umdenken und zum Sparen. In Wolfsburg, wo VW am Mittellandkanal seinen riesigen Stammsitz mit gut 70.000 Mitarbeitern hat, ist die Gewerbesteuer im vergangenen Jahr um 80% eingebrochen. Wie der Abgasskandal die Stadt verändert hat, weiß unser Reporter Oliver Kleinert.
Höher, größer, besser. Ganz gleich, ob Fußballstadion, Wissenschaftsmuseum oder Autostadt. Geld spielte jahrelang keine Rolle in Wolfsburg. Nirgendwo sonst in Deutschland sind die Mieten so stark gestiegen wie hier. Die Stadt ist annähernd vollbeschäftigt und schuldenfrei. Seit der Abgasaffäre ist das alles in Gefahr. Volkswagen muss wegen Milliardenrückstellungen den höchsten Verlust seiner Konzerngeschichte verkraften. Und das reißt Finanzlöcher in die Wolfsburger Stadtkasse, sagt Oberbürgermeister Klaus Mors.
Es war schon ein sehr, sehr beträchtlicher Millionenbetrag an Rückgang der Gewerbesteuer. Und auch so durchaus ein bisschen Nerven gekostet hat es auch. Denn von uns weiß ja noch keiner so ganz genau, wann wir wieder durch die Durststrecke durch sind und wann es wieder aufwärts geht. Dass es wieder aufwärts geht, das sind wir Wolfsburger überzeugt von. Aber es hat schon Nerven gekostet und Geld.
Folge der VW-Krise ist, dass die Grundsteuer angehoben wird. Außerdem steigen die Gebühren für die städtischen Kitas, die Hundesteuer und die Eintrittspreise in Schwimmbädern. All das drückt auf die Stimmung vieler Wolfsburger.
Die Stimmung unter den Mitarbeitern, Arbeitnehmern und auch hier in Wolfsburg hat sich schon verändert. Egal, wo man hinkommt, man wird darauf angesprochen und ist natürlich so mit negativen Touch belastet.
Wenn man so durch die Straßen von Wolfsburg geht, sieht man ja schon, dass da viele Gelder geflossen sind und dass die in Zukunft wohl nicht mehr so üppig fließen werden.
VW hat 45 Jahre meinen Lohn bezahlt und ich hoffe, dass VW die Krise überwindet. Und ich finde scheußlich, dass alle jetzt auch VW einschlagen. Von allen Seiten wünschen Sie Wolfsburg, VW und mir alles Gute.
Große Sorgen machen sich auch viele Beschäftigte bei Volkswagen und bei Zulieferern, sagt Wolfsburgs IG Metall-Chef Hartwig Erb.
Die Gespräche mit Beschäftigten bei Volkswagen und in der Zulieferindustrie, die haben sich, und das kann ich auch belegen, verzehnfacht. Es gibt ganz viele Ansprüche und Anfragen an Ihre Gewerkschaft, wo dieses Unternehmen hingeht. Das hat mit vielen eigenen Befürchtungen zu tun, die auch berechtigt sind.
Dennoch weiß niemand, wie lange die Krise bei Volkswagen dauern wird und ob und wie viele Arbeitsplätze in Gefahr sind. Trotzdem schaut Gewerkschaftler Erb optimistisch in die Zukunft.
Ich kann es mit einer Überzeugung sagen, weil das nicht die erste Krise ist, die ich bei Volkswagen erlebe. Ich glaube, dieser Riese ist kräftig genug. Wenn wir jetzt aufpassen, die Vorstände wieder ein bisschen klar denken und anfangen zu denken, dann steht dieser Riese auch wieder fest. Dieser Riese kommt wieder in Gang.
Die Stimmung in der VW-Stadt Wolfsburg ist also eher düster. Die Stadtkasse ist nicht mehr ganz so prall gefüllt und die Belegschaft macht sich Sorgen, ob die Arbeitsplätze bei VW noch so sicher sind wie in den vergangenen Jahren. Eine Situation, die auch für Niedersachsens Wirtschaftsminister und VW-Aufsichtsratsmitglied Olaf Lies nicht besonders angenehm sein dürfte. Guten Abend, Herr Lies.
Guten Abend, Frau Jansen.
Wie viele schlaflose Nächte hatten Sie denn wegen VW in den vergangenen 12 Monaten?
Na, schon eine Reihe von wirklich langen Nächten und auch wirklich großen Sorgen, die wir uns immer noch machen. Weil bis die gesamte Situation nicht aufgeklärt und abgearbeitet ist, sind wir immer noch in einem Schwebezustand. Und der ist, glaube ich, für alle Beteiligten am unbefriedigendsten. Und deswegen müssen wir dringend in eine Lösung kommen, Es gibt eine gesamte Aufklärung, es gibt eine Abarbeitung und es gibt dann wirklich nur noch den Blick nach vorne.
Wir haben es eben im Beitrag gehört, die Gewerkschaft IG Metall und die VW-Mitarbeiter natürlich machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze. Viele sind verunsichert. Sind diese Sorgen begründet?
Ja, Sorgen machen, das ist so, das kann man auch gar nicht wegdiskutieren. Wir haben im Moment eine Situation, die nicht einfach vom Tisch zu wischen ist, die auch Auswirkungen haben wird. Wir merken das auf der finanziellen Seite, wir merken das möglicherweise auch auf der Nachfrageseite. Insofern, glaube ich, ist ein hohes Maß an Sensibilität in der Öffentlichkeit gefordert, diesen Schwenk von, wir gestehen den Fehler ein und wir können für morgen darstellen, dass wir etwas Derartiges nicht wieder im Konzern erleben werden. Dieser Schwenk, der muss schon sehr sensibel und sehr konsequent umgesetzt werden.
In der Verwaltung sollen, so heißt es immer wieder, rund 3000 Stellen abgebaut werden. Was droht denn in der Produktion konkret? Was heißt das für die Arbeitsplätze bei Volkswagen?
Na, zunächst mal haben wir im ersten Quartal noch erlebt, dass die Nachfrage nach Fahrzeugen ja ungemindert groß war. Wir werden jetzt die nächsten Quartalsberichte abwarten müssen, sodass also die Produktion im Grunde zunächst mal fortgesetzt wird. Klar war aber auch, dass das Thema Volkswagen Strategie 2025 von allen erarbeitet werden soll. Und insofern sind wir natürlich auch als Aufsichtsrat sehr interessiert daran, dann, wenn diese Ergebnisse zwischen den Sozialpartnern und innerhalb des Vorstandes erarbeitet worden sind, die Ergebnisse vorgelegt zu bekommen, zu sehen, was ist eigentlich geplant. Aber auch da ist die klare Botschaft, es geht nicht um Kündigung, es geht nicht um die Frage von Reduzierung von aktueller Beschäftigung, sondern perspektivisch darum, möglicherweise nicht mehr jede Stelle wieder zu besetzen.
Aber Zahlen können Sie oder wollen Sie im Moment noch nicht sagen?
Nein, das ist ein interner Dialog, der stattfindet auch zwischen den Sozialpartnern, da gehört es auch hin. Unser Hauptaugenmerk gilt vor allen Dingen den niedersächsischen Standorten, aber vor allen Dingen auch den Zulieferstandorten.
In den USA hat in der vergangenen Woche zum ersten Mal ein VW-Ingenieur zugegeben, am Abgasbetrug beteiligt gewesen zu sein. Er hat ausgesagt, dass seit 2006 schon getrickst wurde und gegenüber den US-Behörden falsche Aussagen gemacht wurden. Hat Sie das überrascht?
Na, zunächst mal ist uns, glaube ich, allen bewusst geworden im letzten Jahr, wie lange man eigentlich auch gegenüber den US-Behörden nicht mit offenen Karten gespielt hat. Das hat auch am Ende dazu beigetragen, dass auch die Verärgerung in den Vereinigten Staaten sehr, sehr groß ist. Also wir waren nicht in einer Frage, wir haben ein Problem, wir benennen es und klären es auf, sondern wir waren in Erklärungsnot.
Der Ingenieur in den USA hat ausgesagt, er sei einer von vielen, die verwickelt waren in diesen Abgasbetrug. Bisher heißt es ja von Volkswagen immer, es sei nur eine ganz kleine Gruppe von Ingenieuren verantwortlich für den Betrug. Was ist denn jetzt noch glaubwürdig?
Naja, dass es nicht einer alleine war, ist uns, glaube ich, allen Beteiligten klar. Und dass der Kreis doch durchaus mehr als eine Handvoll Leute umfasst, ist uns auch allen klar. Die Frage ist, an welcher Stelle endet eigentlich Verantwortlichkeit im Sinne von, das hätte so nicht passieren dürfen? Und an welcher Stelle waren es eigentlich Ingenieure, die das umgesetzt haben, was man ihnen sozusagen zugemutet oder mit was man sie beauftragt hat? Und ich glaube, die Trennung ist wichtig. Nicht, dass man am Ende die kleinen Verantwortlichen hängt und sagt, na, ihr habt es ja umgesetzt. Und die Großen, die es angeordnet haben, laufen lässt. Genau umgekehrt muss der Prozess laufen.
Sie sitzen ja im VW-Aufsichtsrat. Sie sind also einer der offiziellen Kontrolleure des Unternehmens. Warum haben Sie eigentlich so lange nichts gehört oder nichts geahnt von diesem Dieselbetrug, der ja offenbar schon seit so vielen Jahren lief im Unternehmen?
Na, wir gehen ja im Moment davon aus und so sind ja auch die Situation, dass auch die Vorstände oder der Vorstand selber davon nicht informiert war. Insofern gibt es gar keine Kommunikation zum Aufsichtsrat. Wenn es der Vorstand nicht wusste, kann es auch der Aufsichtsrat nicht wissen, der natürlich hätte bei einer solchen Dimension informiert sein müssen. Also ich glaube, wir werden auch die Lehren aus der Vergangenheit für die zukünftige Arbeit ziehen müssen.
Sie haben es gerade selber gesagt, die Ermittlungen laufen ja jetzt schon seit Monaten. VW hat auch viele eigene interne Ermittler eingeschaltet. Wann gibt es denn jetzt Klarheit? Uns wurde schon lange ein Bericht versprochen, der wurde nochmal verschoben auf Jahresende. Aber wann werden denn jetzt konkret Namen genannt?
Es ist in einer Form ermittelt worden im Unternehmen von Dritten, die es, glaube ich, in der Art und Weise bisher noch nicht gegeben hat. Es sind Millionen, Abermillionen von Mails gesichert worden, Terabytes von Daten. Also ich glaube, man kann sich das als Praxis kaum vorstellen. Und wichtig ist jetzt, dass möglichst zeitnah, und wir hoffen immer noch auf das vierte Quartal diesen Jahres, am Ende die US-Behörden sagen, wir schließen den Fall ab. Und damit ist auch der Gesamtablauf nach außen kommunizierbar, damit man auch, ja, auch, glaube ich, aus der Öffentlichkeit heraus nachvollziehen kann, ist das jetzt in Gänze damit auch wirklich aufgeklärt.
Ich glaube, was sehr viele Menschen nicht nachvollziehen können, ist, VW hat betrogen, der Gewinn bricht ein, die Städte müssen sparen, aber der Vorstand kassiert trotzdem millionenschwere Bonuszahlungen. Warum haben Sie das im Aufsichtsrat nicht verhindert?
Na, da muss man sich die Vertragsstruktur ansehen. Man kommt schon wieder in diese Erklärungsphase. Ne? Ich erkläre quasi, warum die Vorstände ihr Geld bekommen. Das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Das müssen die Vorstände erklären. Die müssen nämlich erklären, sie haben Verträge und die Verträge sichern ihnen die entsprechenden Einnahmen zu. Ich habe, glaube ich, an vielen Stellen immer wieder gesagt, es ist eine Frage, was steht mir zu und welche Signale sende ich? Die Vorstände wären gut beraten gewesen, ein Signal zu senden. Und das Signal des teilweisen Verzichts wäre sicherlich eins gewesen, was die Öffentlichkeit erwartet hätte.
Wenn Sie jetzt nach einem Jahr Bilanz ziehen, würden Sie sagen, VW hat die schlimmste Krise überstanden?
Ja, das ist nur schwierig, das zu diesem Zeitpunkt auch in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, weil dort viel mehr Fragezeichen als Antworten sind. Während ich schon sagen kann, durch die intensive Arbeit auch im Sonderausschuss gibt es natürlich viele Antworten, die ich auch kenne. Insofern wird aus den gesamten einzelnen Details auch wirklich eine durchgängige Geschichte. Die macht es nicht besser übrigens. Aber die hilft uns in der Nachvollziehbarkeit. Also insofern glaube ich, dass die eine ganz, ganz schwierige Phase überstanden ist, nämlich die Frage, was ist da passiert, wir klären es auf.
Wird Volkswagen die Krise überleben?
Ja, definitiv. Uns muss es gelingen, uns, weil, glaube ich, Volkswagen einfach auch ein Teil von Niedersachsen ist und ein bestimmender Teil, was Wirtschaft angeht. Uns muss es gelingen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, damit sie auch zukünftig sich wie in der Vergangenheit für Fahrzeuge des Konzerns entscheiden.
Niedersachsens Wirtschaftsminister und Mitglied des VW-Aufsichtsrats Olaf Lies, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Steckt VW in einer Krise ohne Ende? Wie geht es dem Konzern ein Jahr nach dem Abgasskandal? Das ist heute Abend bei NDR 1 Niedersachsen unser Thema. Volkswagen muss das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen, das hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies vorhin hier im Interview gesagt. Aber vielleicht ist es dafür schon zu spät. Seit einigen Monaten läuft der Rückruf, das heißt, Kunden, deren Golf, Tiguan oder Passat mit manipulierter Motorsoftware läuft, müssen in die Werkstatt und das Auto bekommt dort ein Update. Ob Sie mit dieser Lösung zufrieden sind, hat unser Reporter Bertil Starke bei betroffenen Kunden nachgefragt.
Wenn Siegfried Ölschläger auf den Abgasskandal bei Volkswagen angesprochen wird, ist ihm die Verärgerung darüber deutlich anzusehen. Im vorletzten Jahr hat er sich einen VW Tiguan gekauft. Wenige Monate später lag dann Post aus Wolfsburg bei ihm im Briefkasten. Darin erklärte VW, auch Ölschlägers Wagen ist von den Manipulationen betroffen und muss umgerüstet werden.
Im Herbst habe ich Bescheid gekriegt. Ich habe da noch nichts von wieder gehört.
Siegfried Ölschläger hat keine Ahnung, wann das Update installiert werden soll und welche Folgen die neue Software für sein Auto haben wird. Ölschläger ist von Volkswagen enttäuscht. Der Tiguan ist sein erster und, so wie es aussieht, auch sein letzter VW.
Ich habe gedacht, kaufst mal ein vernünftiges Auto, hast du wieder so eine Kacke. Ist einfach so.
Laut VW haben 80% der Kunden, die in einem ersten Schwung zu Jahresbeginn angeschrieben wurden, ihr Update erhalten. Darunter befindet sich auch der Jetta eines jungen Fahrers aus Helmstedt. Er meint, Volkswagen habe sich ihm gegenüber absolut korrekt verhalten.
Ich bin dann da hingefahren, habe meinen Termin ausgemacht, ne, wann es mir gepasst hat. Ich sage ja so und so, ich muss arbeiten. Wie komme ich zur Arbeit? Kein Problem, bringen Sie es einen Tag vorher, abends vorbei, kriegen Sie einen Leihwagen, holen Sie am nächsten Tag abends ab. Ohne Probleme.
Auch im Polo von Thomas Meyer haben Techniker gerade erst ein Update durchgeführt. Der zeitliche Aufwand war dabei überschaubar, sagt der VW-Kunde.
Ja, ich würde so tippen 1,5 Stunden. Also, weil der sagte mir so, dass wir müssen eine Inspektion durchführen, dann brauchen wir noch so 1,5 Stunden für dieses Software-Update. Und dann habe ich das Auto dann ganz normal wieder abgeholt.
So gelassen sind aber nicht alle Kunden. Ein verärgerter Golffahrer aus Osnabrück wartet noch immer auf seinen Update-Termin. Von Volkswagen fühlt er sich schlecht informiert.
Ja, der hätte schon ein bisschen mehr kommen können. Er hat zum Beispiel mal einen Brief, was genau an meinem Fahrzeug gemacht werden wird, was zu erwarten ist. Und eigentlich, es war immer alles sehr generell und nicht eindeutig, was von dem kam. Also ich hätte mir wirklich mal spezifischere Sachen für mein Fahrzeug gewünscht.
In den USA zahlt Volkswagen betroffenen Kunden Entschädigungen von bis zu $10.000. Die deutschen Kunden bekommen dagegen gar nichts. Die Meinungen, ob das in Ordnung ist, gehen bei den VW-Fahrern weit auseinander.
Man hat ja schon viel Ärger damit und ob sich auf den Wiederverkaufspreis auswirkt, weiß man ja auch nicht. Also ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht, sei es nur eine kostenlose Inspektion gewesen.
Wir sollten aber die Kirche im Dorf lassen, aber wenn es am Ende dann alles wieder gut ist und es auch auf Kosten des Händlers gemacht wird oder des Werks gemacht wird, kann ich damit sehr, sehr gut leben und dann sollte man auch mal so einen kleinen Kollateralschaden und selber sagen, okay, komm, dann ist es auch mal gut. Man muss nicht immer nur Maximale für sich rausholen, solange das Auto dann noch wieder fährt und so eingestellt ist, wie es sein soll, finde ich das in Ordnung.
Ist ein deutscher Unternehmer und ich glaube, wenn die das machen müssten, dann überall gleich. Ne? Muss ja nicht unbedingt was Großes sein, ne? Aber eine kleine Entschädigung wäre bei VW schon sinnvoll.
Für 5,6 Millionen Autos, also gut die Hälfte aller Wagen, hat Volkswagen mittlerweile die Rückrufgenehmigungen vom Kraftfahrtbundesamt erhalten. Aber auch wenn irgendwann alle betroffenen Dieselfahrzeuge umgerüstet sind, werden wohl viele unzufriedene Kunden zurückbleiben.
Deutsche VW-Kunden bekommen also keine Entschädigung. Verbraucherschützer und die EU-Kommission kritisieren das zwar, haben aber rechtlich keinen Zugriff. Denn VW argumentiert, dass nach der Umrüstung in der Werkstatt schließlich alle Mängel behoben sind. Ganz anders ist die Lage für Kunden in den USA. Dort können VW-Fahrer ihre Autos auch in der Werkstatt umrüsten lassen, bekommen aber quasi als Belohnung eine Prämie von bis zu $10.000 obendrauf. Und wer seinen Diesel nicht mehr haben will, kann ihn sich ganz bequem vom Konzern abkaufen lassen. Auf diesen Deal haben sich VW und die US-Umweltbehörden vor kurzem geeinigt. Frage an meinen NDR-Kollegen Wolfgang Kurz: Wie schmerzhaft ist diese Einigung für VW?
Also das tut VW mit Sicherheit richtig weh. Wir reden hier immerhin über $15 Milliarden, also mehr als €13 Milliarden. Ein großer Teil der Rückstellungen geht für diese Einigung also drauf. Das ist Geld, das dem Konzern an anderer Stelle auf jeden Fall fehlt. Aber es ist andererseits noch weit von dem entfernt, was VW nach Ansicht von Experten in ernsthafte Schwierigkeiten bringen würde. Und man muss auch sagen, diese Summe hat aus VW-Sicht auch etwas Gutes. Das Unternehmen hat nämlich jetzt einen Betrag, mit dem sich planen lässt. Andererseits muss man sagen, es stecken auch noch immer hohe Risiken drin. Denn wie teuer es am Ende tatsächlich wird, lässt sich noch gar nicht kalkulieren. Es hängt nämlich davon ab, wie sich die amerikanischen Kunden entscheiden. Nehmen die Käufer von rund 500.000 Dieselautos, um die es hier geht, nämlich die mit 2-Liter-Motor, nur eine Entschädigung oder geben sie ihr Auto komplett zurück? Das wäre dann am Ende die für VW deutlich teurere Variante. Und es gibt ein weiteres Risiko, das sind die großen Autos mit 3-Liter-Motor, also Audi A8, VW Touareg, Porsche Cayenne. Hier reden wir zwar nur über 85.000 Fahrzeuge, aber für die hat VW noch gar keine technische Lösung, die von den US-Behörden akzeptiert wird.
Warum bekommen amerikanischen Kunden denn eigentlich diese Sonderbehandlung und Kunden in Europa nicht?
Einfach deshalb, weil hier in Europa die Rechtslage eine ganz andere ist. In den USA hat sich VW mit den Behörden ja auf diesen Vergleich geeinigt, um viele und langwierige Prozesse zu vermeiden und auch Sammelklagen mit unkalkulierbaren Risiken aus dem Weg zu gehen. Dafür musste VW dann eben im Gegenzug tief in die Tasche greifen. In Europa sehen die Rechte der Kunden aber ganz anders aus. Sie müssten nachweisen, dass es sich um einen schweren Mangel handelt, um die Autos möglicherweise zurückgeben zu können. Und da sind Klagen auf Schadenersatz hier in Europa relativ aussichtslos, Sammelklagen gar nicht möglich. Und nach der europäischen Rechtslage reicht es dann einfach aus, wenn VW die Manipulationssoftware entfernt und nachweist, dass die Autos dann alle Anforderungen erfüllen.
VW hat inzwischen rund 18 Milliarden Euro für den Abgasskandal zurückgestellt. Das meiste Geld geht für die USA drauf. Darüber hinaus drohen aber möglicherweise noch weitere hohe Kosten. Viele Anleger haben VW auf Schadenersatz verklagt. Um was geht es da genau?
Ja, auch hier geht es erstmal um viel, viel Geld und um eine sehr komplizierte Rechtslage. Es geht im Kern darum, ob VW die Anleger rechtzeitig über drohende Risiken informiert hat. Nach Bekanntwerden der Manipulation ist der Kurs der VW-Aktie ja massiv eingebrochen. Und insgesamt geht es bei den Klagen um 4 Milliarden Euro. Das sind insgesamt 170 Verfahren, die da anhängig sind. Und dazu hat das Landgericht Braunschweig ein Musterverfahren zugelassen. Darin wird nun zunächst vor dem Oberlandesgericht geklärt werden müssen, ob VW alle Pflichten an den Finanzmärkten erfüllt hat oder nicht.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass die Kläger Erfolg haben am Ende?
Ja, das ist eigentlich fast unmöglich vorherzusagen. VW gibt sich da natürlich recht siegessicher und die Kläger, die sehen das naturgemäß ganz anders. Die Rechtslage ist aber wirklich äußerst kompliziert und das wird sicher auch durch alle Instanzen gehen. Und wie gesagt, die rechtliche Einschätzung, welche Informationen wann veröffentlicht werden mussten, die ist sehr, sehr schwierig. Und bis dieses Verfahren abgeschlossen ist, werden sehr wahrscheinlich Jahre vergehen.
Informationen von meinem Kollegen Wolfgang Kurz. Es gibt also noch viele Risiken, viele juristische Fragen. Und auch die wohl spannendste Frage ist, ein Jahr nach Beginn des Abgasskandals, immer noch nicht beantwortet. Wer hatte eigentlich die Idee, die Motorsoftware zu manipulieren? Wer ist für den Betrug verantwortlich? Andreas Mier fasst den aktuellen Stand der Ermittlungen zusammen.
Verantwortlich für den Dieselbetrug waren nur einige wenige Entwickler, wird Volkswagen nicht müde zu betonen. Und VW-Chef Müller verspricht immer wieder rückhaltlose Aufklärung.
Dazu gehört, dass wir nicht ruhen werden, bis wir alles darüber wissen, wie es dazu kommen konnte.
Was die internen Ermittler der von VW beauftragten US-Kanzlei Jones Day bislang herausgefunden haben, ist nicht bekannt. VW hält den Zwischenbericht zurück. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist da nicht ganz so zugeknöpft.
Also in der Hauptsache führen wir momentan 4 Ermittlungsverfahren wegen strafrechtlicher Vorwürfe gegen insgesamt 30 Personen,
sagt Oberstaatsanwalt Klaus Zier. Zu den Beschuldigten gehören auch Ex-VW-Chef Winterkorn und VW-Markenchef Dies, allerdings nicht wegen der Abgasbetrügereien selbst. Die Frage ist, ob VW die Öffentlichkeit zu spät über den Skandal informiert und damit gegen Aktiengesetze verstoßen haben könnte.
Da geht es um den Vorwurf der Marktmanipulation, den wir hier zu überprüfen haben. Alle anderen Personen sind unterhalb des Vorstandes im Betrieb angesiedelt gewesen oder noch angesiedelt und sind ebenfalls Beschuldigte.
Immer wieder wird spekuliert, ob die oberste Führungsspitze, wie beispielsweise Ex-VW-Chef Winterkorn, persönlich in die Abgasmanipulationen verstrickt war. Der Professor für Automobilwirtschaft von der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg, Hans-Gerhard Seber, hält das für unrealistisch.
Ich gehe nicht davon aus, dass ein Vorstand bewusst Anordnungen trifft, die gegen Gesetze verstoßen. Das ist ja für einen Vorstand auch ein enormes Risiko, ist auch ein gigantisches Risiko für das Unternehmen selbst.
Dieses Risiko sind aber offenbar Führungskräfte unterhalb des Vorstands eingegangen. Und vor dem Hintergrund, dass inzwischen auch Zulieferer Bosch in den USA immer stärker unter Druck gerät, schließt der Braunschweiger Oberstaatsanwalt Ziehen nicht aus, dass der Kreis der Beschuldigten noch wächst.
Diese Zahl, die wir jetzt haben, ist nicht in Stein gemeißelt. Wir befruchten uns ja auch gegenseitig und tauschen uns aus mit anderen Behörden, auch in Amerika. Und auch da wird man abwarten müssen, was da noch kommt.
In Niedersachsen werten 20 Ermittler beim Landeskriminalamt und 10 Staatsanwälte weiter riesige Datenmengen und Aktenberge aus, die bei Durchsuchungen sichergestellt wurden. Zudem müssen weit über 2000 Anzeigen gegen VW von Privatleuten und Institutionen abgearbeitet werden. Parallel laufen Vernehmungen von Zeugen und Beschuldigten.
Zum Teil sehr umfangreiche Beschuldigtenvernehmungen, auch über 60 Seiten. Da haben wir auch eine wichtige Erkenntnisgrundlage auf dieser Ebene. Es sind nicht die Daten, die uns da auch voranbringen, sondern zahlreiche Aussagen.
Erst wenn alle Ermittlungen abgeschlossen sind, könnte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Erst dann würden die Namen der Beschuldigten öffentlich benannt. Das, so Oberstaatsanwalt Zier, wird dieses Jahr aber voraussichtlich nicht mehr geschehen.
Der Betrug bei Dieselmotoren und die Folgen für den VW-Konzern, das beschäftigt uns heute Abend in unser Thema. Der Ruf ist ruiniert, der Gewinn eingebrochen und die Belegschaft verunsichert. Der große Tanker Volkswagen ist vom Kurs abgekommen und muss nun mühsam wieder Fahrt aufnehmen, und zwar in eine andere Richtung. Die Welt wird digitaler, die Wünsche der Autofahrer haben sich verändert. Darauf hätte VW auch ohne Abgaskrise reagieren müssen, aber jetzt geht es vielleicht ein bisschen schneller. Mutiger und offener soll VW werden, aber auch wendiger, effizienter, moderner. Das hat VW-Konzernchef Müller vollmundig verkündet. Diese neue Zukunftsstrategie ist noch recht abstrakt, Details gibt es noch nicht, aber die grobe Linie stellt Torben Hildebrand vor.
Die Vergangenheit ist laut und dreckig, die Zukunft klingt bei Volkswagen so. Lautlos und sauber, so sollen die Autos aus Wolfsburg künftig sein. VW will sein Geschäft mit der Elektromobilität in Fahrt bringen. Konzernchef Matthias Müller verspricht 30 neue E-Modelle in den nächsten 10 Jahren. Im Jahr 2025 soll mindestens jeder 5. ausgelieferte Volkswagen batteriebetrieben sein. Müller schwört Belegschaft und Aktionäre auf den größten Wandel der VW-Geschichte ein.
Wir sind entschlossen, die Elektromobilität zu einem neuen Markenzeichen von Volkswagen zu machen.
Doch dieses Markenzeichen gibt es nicht umsonst. Volkswagen muss an allen Ecken und Enden sparen, um Geld für die Elektromobilität zu bekommen. Vertrieb und Verwaltung sollen günstiger werden. Auch die Forscher und Entwickler müssen mit weniger Geld auskommen. Und Volkswagen will bei den aktuell 340 unterschiedlichen Fahrzeugmodellen kräftig ausdünnen.
Salopp gesagt, werden wir in den kommenden Jahren überflüssige Pfunde abtrainieren und zusätzliche Muskeln aufbauen.
8 Milliarden Euro will VW-Chef Müller so pro Jahr zusammenbekommen. Geld, das dann in die neuen Geschäftsfelder fließen soll. Dazu zählen nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern auch Autos, die sich alleine bewegen, digital und autonom, ohne einen Fahrer am Steuer. Schon in wenigen Jahren will VW ein vollautonomes Auto auf den Markt bringen. Volkswagen hat sich dafür den früheren Apple-Manager Johann Jungwirth ins Haus geholt. Der hält es für realistisch, dass sich der Kunde irgendwann das Auto per Handy-App bestellt. Der automatisierte Wagen fährt dann vor und bringt einen zur Arbeit oder zum Restaurant.
Wir sehen, dass Menschen in den urbanen Gebieten sich lieber an der Haustür sozusagen von einem Auto abholen lassen und dann von Tür zu Tür bringen lassen, statt ein Auto zu besitzen, was dann irgendwie 2 oder 3 Blocks weiter geparkt ist, das unbequem ist. Oft ist es so, dass halt das Auto dann irgendwie 23 Stunden am Tag irgendwo rumsteht.
Digitalchef Jungwirth soll IT-Konzernen wie Apple und Google die Stirn bieten, denn auch die Konkurrenz bastelt längst am Geschäft mit den selbstfahrenden Autos. Volkswagen will künftig nicht mehr nur klassischer Autobauer sein, sondern auch Autoverleiher, Taxianbieter, Fahrdienstevermittler, natürlich in der digitalen Welt. Der Anfang ist gemacht, VW ist mit 267 Millionen Euro bei der Taxi-App Gett eingestiegen. Ob und wie sich genau damit Geld verdienen lässt, ist schwer zu sagen. Matthias Müller glaubt aber fest daran.
Die Autos müssen ja auch irgendwo herkommen und dann hoffentlich von uns. Und so versuchen wir natürlich jetzt an der Stelle ein strategisches Netzwerk zu knüpfen, wo gewisse Abhängigkeiten zu uns entstehen, sodass wir letztendlich die Federführung in dem ganzen Ding haben.
Mehr Elektrofahrzeuge, selbstfahrende Autos, Mobilitätsdienstleister. Der Konzern gibt sich ein neues Image. Dass das gelingt, bezweifeln viele. Zumindest viele Anleger. Als Konzernchef Müller im Frühsommer seine Pläne vorstellte, sagte die VW-Aktie erstmal ab.
Den VW-Konzern umkrempeln und in eine ganz neue Richtung lenken, das wird Milliardensummen kosten und gleichzeitig ist schwer abzusehen, ob diese neue Strategie überhaupt aufgeht. Ob das funktionieren kann, weiß vielleicht Frank Schwope. Er ist Autoanalyst bei der Nord-LB. Guten Abend, Herr Schwope.
Schönen guten Abend.
Ist dieser neue Weg, den VW jetzt einschlägt, also diese Orientierung in Richtung Elektromobilität, autonomes Fahren, ist das der richtige Weg?
Ja, ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Natürlich muss man sich um die Elektromobilität kümmern. Das wird sicherlich ein Standard in den 2020er Jahren sein. Dann das autonome Fahren als weitere Stufe. Damit rechne ich eigentlich seriös erst in den 30er Jahren. Wir haben ja jetzt gerade ein Beispiel gehabt von Tesla, wo ein Versuchsfahrzeug einen Unfall verursacht hat und wo der Fahrer gestorben ist. Im Grunde genommen ist man beim autonomen Fahren noch nicht so weit, dass es marktreif ist. Es ist letzten Endes nur ein besseres Assistenzsystem. Aber zurück zur Frage. Letzten Endes muss Volkswagen natürlich diese Zukunftsstrategien Elektromobilität und autonomes Fahren aufgreifen.
Aber gerade zum Stichwort Elektromobilität. Im Moment sind ja Elektroautos, würde ich sagen, eher noch Ladenhüter. Die Kunden kaufen weiter Benziner und Diesel. Warum sollte sich das in den nächsten Jahren ändern?
Ich denke, das wird sich ändern dadurch, dass die Batterien zuverlässiger werden, dass die Batterien größere Reichweiten erlauben. Heutzutage haben sie 150 Kilometer Reichweite mit Elektrofahrzeugen. Wenn die Reichweite doppelt so groß ist, sprich 200, 300 Kilometer, dann wird sicherlich auch ein Umdenken stattfinden. Zudem müssen die Fahrzeuge natürlich noch deutlich günstiger werden. Für den Normalverbraucher rechnet sich ein Elektroauto momentan nicht. Und das ist sicherlich eines der höchsten Kriterien für die Käufer von Elektroautos. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. Die meisten Käufer eines Elektroautos verfügen nicht über einen eigenen Ladeanschluss. Je mehr Leute ein Elektroauto kaufen, desto mehr Ladeinfrastruktur benötigt man natürlich auch.
Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die letzten 12 Monate und Bilanz ziehen, was würden Sie sagen, wie hat VW diese Krise bisher gemeistert?
Natürlich ist ein Stück weit Chaos ausgebrochen. Natürlich wird man nicht brutalstmöglich aufklären. Ich habe noch nie erlebt, dass in einer Krise von solchen Dimensionen krasse Aufklärung geleistet wurde. Natürlich wird sich VW immer ein Stück lang an dem, was bekannt ist, entlanghangeln. Aber es ist eine Krise von einem Ausmaß, das man so eigentlich selten gesehen hat, wahrscheinlich noch nie gesehen hat in Deutschland. Und da ist es auch verständlich, dass vielleicht die eine oder andere Kommunikation nicht optimal gelaufen ist. Ich meine, Kommunikationsberater werden immer sagen, möglichst große Transparenz walten zu lassen. Aber in der Praxis sieht das, glaube ich, gezwungenermaßen immer anders aus.
Wo steht denn VW heute im Vergleich zu vor einem Jahr?
Vor einem Jahr hat die Krise begonnen, jetzt ist man mittendrin in der Krise. Ich vermute aber, dass die ganzen Prozesse sich noch mindestens 10 Jahre hinziehen werden, also dass man wahrscheinlich erst Mitte der 20er Jahre abschließend diesen Skandal beurteilen kann.
18 Milliarden Euro, so ungefähr, hat VW im Moment eingeplant, um diesen ganzen Abgasskandal zu bezahlen, beziehungsweise die Folgen. Reicht das aus?
Ich glaube, dass das nicht ausreicht. Ich gehe davon aus, dass es eher 25 bis 35 Milliarden Euro werden. Es sind ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten nochmal 2 Milliarden zusätzliche Rückstellungen gebildet worden für Risiken in den USA. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es noch nicht der Weisheit letzter Schluss war, dass wir letzten Endes bei mindestens 25 Milliarden, eher bei 35 Milliarden und mehr landen werden.
Könnten denn diese ganzen juristischen Baustellen, diese ganzen Klagen und Prozesse, könnte das VW noch das Genick brechen?
Ich glaube nicht. Also VW ist grundsätzlich relativ solide aufgestellt. VW hat auch eine Nettoliquidität, ich glaube, von über 28 Milliarden Euro zum 30.06. gehabt. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass die Verkaufszahlen von Volkswagen sehr solide waren, trotz des Skandals. Also Volkswagen kann diese Kosten, glaube ich, tragen. Zur Not, wenn es hart auf hart kommt und die Kosten deutlich höher liegen sollten, wäre es natürlich auch möglich, Beteiligungen zu verkaufen. Als erstes kämen da sicherlich die LKWs in Frage, sprich MAN und Scania, aber auch Marken wie Bentley, Bugatti, Lamborghini bringen sicherlich auch die eine oder andere Milliarde, die Volkswagen gebrauchen könnte.
Einschätzungen vom Autoanalysten der NordLB, Frank Schwope. Und das war die Sendung Unser Thema, heute über ein Jahr Abgasskandal und die Folgen für den Autobauer Volkswagen. Nach aktuell geht es hier bei NDR 1 Niedersachsen gleich weiter mit Traumhaft. Ich bin Hilke Janssen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.